Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Alle Jahre wieder kommt das Christkind. Ihr kennt das. Und da fallen viele schöne Worte so da draußen in der Welt, in der wir leben. Das Fest der Liebe, das Fest der Familie, das Fest des Friedens, der Freude. Also Begriffe, die werden sehr strapaziert, besonders an Weihnachten, mein Eindruck. Und so viele, also Begriffe sind da, wenn ich zum Beispiel sage Friede, Freude, Eierkuchen, ich wusste es. Begriffe. Wir haben sie tausendmal gehört, aber sie sind nicht mehr unsere durchgängige Lebenserfahrung. Das ist doch das Problem. Begriffe und unser Leben spielt sich irgendwo ganz anders ab. So viele Worte, Weihnachtskarten mit Sprüchen, die ganze Werbung, wenn ihr mal guckt, vermittelt Wärme und Geborgenheit. Das ist aber nicht mehr unsere Lebenserfahrung durchweg. Und daher ist es schon gut, wenn wir hier drinnen in diesem Raum mal ungestört noch über Weihnachten nachdenken können und dem mal ein bisschen nachgehen, auch was es wirklich bedeutet. Denn das, was sie da draußen hört, hat nichts mit Weihnachten zu tun. Draußen werdet ihr die Herrlichkeit von Weihnachten nicht erkennen. Sie wird zugedeckt von Werbung, von Kommerz, von Paketen, ich kenne mich aus mit Paketen, von Kerzen, von Düften, von Glühwein, von Sprüchen, von Sentimentalität, seichten Begriffen. Alle Jahre wieder. Aber vielleicht erwartest du jetzt auch hier drinnen in einer Kirche, dass dir diese Begriffe wie Friede, Freude, Trost, Hoffnung einfach so zugesprochen werden. Aber ich muss euch ehrlich sagen, wenn sie Bedeutung haben sollen in deinem Leben, dann musst du zuerst verstehen, was es mit Heiligabend auf sich hat. Denn, und ich sage das ganz ehrlich, es gibt keinen christlichen Trost, es gibt keine christliche Hoffnung, ohne dass wir Weihnachten wirklich verstanden haben. Und wir wollen nicht nur Sprüche machen. Davon könnt ihr nicht leben, ich auch nicht. Und daher ist gut, dass wir jetzt hier sind. Und alle begründete Hoffnung, die wir hier aussprechen, haben hier am Heiligabend ihren Anfang genommen. Und deswegen ist gut, dass wir nochmal nachdenken. Ich möchte mit euch da genauer hinschauen. Nach Bethlehem. Man muss ja heute in unserem sogenannten christlichen Abendland, im Land der Reformation, wie man sagt, erwähnen, dass Weihnachten tatsächlich ein christliches Fest ist. Und bei der ganzen Weihnachtsdeko, die ihr jetzt überall seht, auch in der Stadt, könnte man meinen, dass wir christlich sind und Gott noch irgendwie eine Rolle spielt. Aber wenn wir ehrlich sind, tut er das nicht. Und das ist genau das, was die Bibel sagt. Ich möchte mit euch da mal ein Wort lesen, was im Römerbrief steht. Da heißt es, da ist kein Gerechter, auch nicht einer, da ist keiner, der verständig ist. Und dann steht dieser Satz, da ist keiner, der Gott sucht. Keiner. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Und die Bibel macht deutlich, dass da tatsächlich eine Trennung ist zwischen Himmel und Erde. Himmel und Erde gehören und passen nicht mehr zusammen. Und das ist keine gute Nachricht. Ich vermute mal so einen Satz, wenn ihr den lest, da sagt, oh, das will ich eigentlich nicht hören. Das ist aber die Aussage der Bibel. Und deswegen müssen wir darüber nachdenken. Das klingt nicht gut in unseren Ohren. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Aber das ist das, was die Bibel sagt. Darüber müssen wir zuerst nachdenken. Niemand fragt und sucht nach Gott. Niemand sucht und fragt von sich aus nach Gott. Eventuell suchen wir nach Erfüllung im Leben und das tun ja viele. Und wenn es dann einen Gott gibt, der dazu dient, mir Erfüllung zu geben, dann ist gut. Aber Gott selbst sucht niemand. Und ich bekenne euch, ich habe von mir aus auch nicht Gott gesucht. Es gibt einen anderen Grund, warum ich hier stehe. Niemand sucht von sich aus Gott, inklusive der gerade redet, nicht. Wenige gehen Heiligabend in eine Kirche, weil sie Gott selbst suchen. Es gehört halt einfach dazu, es ist Tradition. Und jetzt ist die Frage, die ich mit euch denken will, wie kommt es dann aber, dass es dennoch einige Menschen gibt, die von sich sagen, dass sie Gott kennen? Wie kommt das? Die Bibel sagt, niemand sucht Gott, du nicht, ich auch nicht. Die Geschichte dieser Gemeinde ist nicht die, dass die Mitglieder dieser Gemeinde irgendwie mal besser drauf gewesen wären als alle anderen und wir da die große Ausnahme sind oder dass jemand von uns doch einen göttlichen Funken in sich gehabt hätte. Da ist nichts. Das ist das, was die Schrift lehrt. Da ist nichts. Es heißt niemand. Niemand sucht Gott. Niemand will Gott von sich aus. Wir wollen autonom bleiben. Wir lieben Selbstbestimmung. Wir wollen keinen Gott über uns. Niemand herrscht über uns. Das mögen wir nicht. Und so ticken wir von Natur aus. Jeder Mensch tickt so. Niemand fragt nach Gott und niemand sucht Gott. Wir wollen Gott nicht. Und was tut Gott? Zieht er sich beleidigt zurück von seiner Schöpfung und sagt dann eben nicht? Nein, und das ist das Thema von heutigen Abend. Er kommt trotzdem zu uns, ob du willst oder nicht. Der fragt dich gar nicht. Gott kommt trotzdem, obwohl wir nicht nach ihm fragen. Und ich will mit euch die Frage heute Abend stellen, wie kam er und wozu? Paulus redet im Galaterbrief darüber. Er deutet an, ich möchte euch die Stelle lesen, Galater 4, da sagt Paulus, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfangen. Wie kam Gott? Das Erste, wir sehen es sehr deutlich und ihr habt es die ganze Zeit eigentlich schon gehört im Vorfeld dieses Gottesdienstes. Er kam in die Geschichte. In deine und meine Lebenswirklichkeit. Und hier sind wir bei einer ganz gewaltigen Aussage des Neuen Testaments. Beachte mal die Formulierung hier. Als aber die Zeit erfüllt war. Das sieht nach einem Plan aus. Da ist ein Gedanke dahinter, der sich dann in dieser Geschichte dieser Welt erfüllen sollte. Gott kommt in die Geschichte. Und dieser Plan Gottes stand von Anfang an bei der Erschaffung dieses Universums fest. Noch bevor die Welt begann, war das sein Plan. Zu kommen. Und von Beginn an diente alles der Vorbereitung, bis diese Zeit gekommen war. Das heißt hier, als die Zeit erfüllt war, da war es soweit. Das war vor 2000 Jahren. Und schließlich war diese Zeit erfüllt und Gott kam in die Geschichte. Und Gott hat dann niemanden gefragt, ob wir das auch wollen, sondern er greift ungefragt ein, um sein Ziel zu verwirklichen. Welches Ziel? Um Menschen, die nicht nach ihm fragen, die ihn nicht suchen, hier zu begegnen. Das tut Gott. Wenn ihr die Weihnachtsgeschichte lest, das haben wir jetzt heute nicht gelesen, da ist ein Mann namens Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, der hat es um die Zeit, als Jesus geboren wurde, auch so gesagt. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Wie hat es begonnen? Wir haben das vorhin gehört in der Geschichte. Sarah hat das gelesen. Das waren Texte aus der Bibel. Mitten in der Geschichte hat es begonnen. Ich zitiere nochmal einen Vers. Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Diese Einschreibung geschah als erste, als Kyrenius Statthalter von Syrien war. Was fällt euch auf? Alle Schreiber des Neuen Testaments erwecken den Eindruck, dass sie Geschichte beschreiben, dass es wirklich passiert. Da sind Zeitangaben, da sind Stundenangaben, da sind Zeiten, da sind Orte, da werden geschichtliche Ereignisse und Personen erwähnt in der Bibel. Geschichte. Also wenn da jemand etwas anderes behaupten will und sagt, hier ist keine Weihnachtsgeschichte, sondern hier ist ein Weihnachtsmärchen, dann liegt die Beweisführung auf seiner Seite. Und nur weil jemandem die Geschichte nicht passt und sie als Mythos und Märchen bezeichnet, das ist kein bedeutendes Argument. Er kam in die Geschichte. Das ist das Erste, was wir heute am Heiligen Abend festhalten können. Christlicher Glaube, das Evangelium, Evangelium heißt gute Nachricht, stützt sich auf Geschichte und daher macht sich Gott auch überprüfbar. Es ist historisch geschehen. Du kannst es überprüfen. Du kannst dem nachgehen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Warum? Ich will es euch sagen. Wir haben uns so sehr an Philosophien, an Ideen, an Gedanken gewöhnt. Wir wünschen uns rettende Ideen. Wir wünschen uns große Gedanken, gefühlvolle Worte. Weihnachten, Liebe, Freude, Friede und Eierkuchen. So sind wir. Wir suchen nach Worten, an denen wir uns festhalten können. Begriffe. Aber das ist nicht das Christentum. Das bedeutet nicht Christsein. Sondern Christen haben einen Gott kennengelernt, der seinen Plan in der Welt und in der Zeit verwirklicht. Und darum geht's an Weihnachten. Die Bibel ist eigentlich das Buch der Taten Gottes und unsere ganze Rettung zum Leben hängt nicht an Ideen, an Gedanken oder von schönen Worten ab, sondern von dem, was Gott in Raum und Zeit verwirklicht hat. Und deshalb sind wir uns hier so sicher, dass das wahr ist. Da ist was passiert in der Geschichte. Ideen, das werdet ihr auch sehen, kommen und gehen. Jeder kennt das, jeder erlebt das. Was heute gilt, das ist nicht sicher, ob es morgen noch gilt. So ist das. Ideen, Gedanken, Sprüche. Und irgendwann ist es falsch. Hier aber haben wir ein historisches Ereignis, keine Idee. Das ist passiert. Weihnachten ist Geschichte. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn in die Geschichte. Als historische Tatsache. Nicht als Gedanke, sondern stattfindende Geschichte. Darauf gründet sich das Christentum. Das ist nicht wackelig für uns. Das ist begründet. Heute schauen wir also auf ein historisches Ereignis zurück. Weihnachten. Gott kommt zu uns in der Geschichte. Und wie kommt er? Er kommt als Mensch. Und das ist eigentlich unfassbar. Das können wir eigentlich mit menschlichen Worten gar nicht beschreiben. Gott wird Mensch, geboren von einer Frau, so schreibt das Paulus. Die Bibel berichtet von einem historischen Jesus, der wirklich als Mensch geboren wurde, erkennbar wurde. Wir haben das vorhin in dem Stück der Kinder gesehen. Die Hirten haben das auch gesehen, nicht nur die Weisen aus dem Morgenland, die Hirten. Und es geschah in Lukas 2, als die Engel von ihnen weg in den Himmel auffuhren, dass die Hirten zueinander sagten, lasst uns nun hingehen nach Bethlehem und diese Sache, was? Sehen, die geschehen ist. Fakten in der Geschichte. Lass uns sehen, was da geschehen ist. Und heute am Heiligen Abend erinnern wir uns an die Geburt eines Menschen. Und wir müssen uns das klar machen, denn unser ganzer Glaube beruht auf dieser einen Person. Und der Name ist Jesus. Auf den kommt es an. Und das sagt uns die Bibel. Ja, das Kind in der Krippe ist ein Mensch, der später als Mann von vielen gesehen und gehört wurde. Wisst ihr, was Johannes, der Apostel, später schreibt in einem seiner Briefe? Hört mal, was er schreibt, in dem ersten Johannesbrief. Er sagt, was von Anfang an war, damit meint er diesen Jesus Christus, was wir gehört, was mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, betreffend das Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbar geworden in diesem Jesus. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war, das Leben war Christus, der uns offenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkünden wir euch. Das sind Fakten. Wir haben gesehen, wir haben berührt, wir haben gehört. Fakten. Gott sandte seinen Sohn, er war sichtbar hier. Es begann am heiligen Abend in einer Krippe. Das ist Geschichte. Jesus kam als Mensch in diese Welt. Das ist die Aussage der Schrift. Und damit stehen wir aber auch vor einer entscheidenden anderen Frage. Die Frage ist, ist hier nur ein Mensch? Ist er nur der größte religiöse Lehrer, so wie Gandhi einer war? Oder ist er nur der moralischste Mensch, der ihn jemals auf der Welt gelebt hat? Ist das dann alles ein guter Mensch? Jetzt hören wir nochmal genau hin, wie der Apostel Paulus ihm an einer anderen Stelle von diesem Jesus spricht. Er redet von einer Gnade, die gekommen ist, die Menschen gegeben wurde und diese Gnade ist jetzt sichtbar geworden. Paulus schreibt in 2. Timotheus 1 Folgendes. Jetzt aber offenbart worden, die Gnade ist jetzt offenbart worden durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, die gute Nachricht. Also wer auch immer er sein mag, dieser Jesus, er ist jemand, von dem wir sagen können, dass er erschien. Darf ich euch fragen, redet man so von einem ganz normalen Menschen wie du und ich, dass wir in dieser Welt erschienen sind? Ich werde im März Opa, jetzt ist es raus. Da muss ich mich noch psychisch drauf vorbereiten. Wenn aber dieses Baby dann geboren wird, werde ich dann sagen, ein Kind ist erschienen. Nein, das werde ich nicht sagen. Ich werde sagen, dass es geboren wurde. Und das ist auch vollkommen richtig. Aber hier schreibt Paulus, dass es sich um jemanden handelt, der auch erschienen ist. Das bedeutet, dieses Kind existierte bereits vor seiner Erscheinung. Jesus befand sich sozusagen hinter dem Schleier. Plötzlich wurde der Vorhang weggezogen und erschien für uns sichtbar. Aber er war schon immer da. Ja, Jesus wurde geboren, aber man redet auch von ihm, dass er erschienen ist. Das zeigt, hier kommt wirklich Gott auf die Welt. Also ein Gedanke, das kann man sich nicht ausdenken, sowas. Als Gott kam Jesus auf die Welt. Und das ist das Unfassbare, das Herrliche. Daran erinnert uns Heiligabend. Niemand kann jetzt noch sagen, Gott hat sich versteckt. Gott blieb unergründlich und unerkennbar verborgen. Man kann da nur spekulieren. Er ist erschienen. Das ist das, was die Bibel sagt. Und es wird am Heiligabend auch deutlich, hier erscheint Jesus, der Sohn Gottes. Hier erscheint Gott selbst. Jesus hat nie aufgehört, Gott zu sein. Und liebe Feiergäste heute Abend, das ist eine wirklich große Sache. Diese Erscheinung Gottes als Mensch in der Geschichte. Paulus sagt, dieser Jesus ist die personifizierte Gnade Gottes. Und er kam aus Gnade, nicht weil du oder ich ihn gerufen hätten. Wir fragen nicht nach Gott. Jenes Baby in der Krippe in Bethlehem ist niemand anderes als der Sohn Gottes, der Sohn des ewigen Gottes, der erschienen ist und durch den Gott abschließend reden und handeln wird. In der Vergangenheit, in der Gegenwart heute und er wird es in der Zukunft tun. Er ist in Raum und Zeit eingetreten, um auf diese Erde zu kommen und hat die menschliche Natur angenommen und ist dennoch Gott geblieben. Das ist ein Wunder, nicht zu erklären. Hier haben wir das Geheimnis der Erscheinung. Hier ist nicht nur ein Mensch, sondern Gott. Gott wird Mensch, eine Person, die zwei Naturen in sich vereint, vollkommen Gott, vollkommen Mensch. Der ist hier geboren worden. Der ist erschienen. Und das ist die zentrale Botschaft des christlichen Glaubens an Heiligabend. So, liebe Feiergäste, und da ist er nun. Er ist gekommen. Er ist erschienen. Gott vom Himmel, wahrer Gott vom wahren Gott, Gottes Sohn in Herrlichkeit. Er ist gekommen. Und damit sind wir bei der Frage, wozu? Wir wollen doch nicht. Wozu ist er gekommen? Er ist gekommen, um zu retten. Wenn dir keiner sagt, dass du verloren bist, dann bist du verloren. Er kam, um zu retten. Kein Mensch kann sich selbst retten. Kein Mensch hat einen göttlichen Funken, der ihn zu Gott führt. Du nicht und ich nicht. Gott, der Sohn, kam aus dem Himmel auf die Erde, um zu retten. Er kam nicht wegen einer Bagatelle, einem Lapsus, sondern weil wir verloren sind, weil wir gottlos sind. Im Sinne von, wir wollen Gott loswerden. Das ist die Not. Aber Gott kommt trotzdem, um einige zu retten. Also es ging um die Erscheinung eines Retters. Paulus schreibt hier, unseres Heilandes steht hier das Wort. Es meint Retter, Christus Jesus. Christus ist das griechische Wort für Messias und hier ist er, der von Gott vorausgesagte Messias, der Retter. Als die Zeit erfüllt war, hat Gott ihn gesandt. Wir fragen nicht nach Gott, aber Gott kommt trotzdem, weil wir ohne Retter verloren gehen. Und das nur aus Gnade. Gnade, schreibt Paulus, ist offenbar geworden durch diesen Jesus. Und wir halten auch das heute Abend nochmal für uns hier fest, bevor wir gleich in die Wohnzimmer gehen. Er kam in Raum und Zeit, er kam in die Geschichte und was tat er hier in dieser Welt? Da müssen wir nicht raten. Jesus hat es dann später selber gesagt. Auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Für viele. Er ist nicht gekommen, um uns zu lehren, wie wir uns erlösen können oder uns ein Update für unser hier jetziges Leben zu geben, sondern um zu retten. Er ist selbst gekommen. Und jetzt können wir gar nicht anders, wie, obwohl wir Weihnachten feiern, da kommen wir gar nicht drum herum, auch schon das Kreuz im Blick zu haben. Denn ab Weihnachten gehen wir auf Ostern zu. Ich kann es nicht auslassen. Am Kreuz hat der Messias einen Feind besiegt, der uns bis heute versklavt und klein hält und unter Druck hält. Der uns unter Druck setzt, der uns als Geisel hat, den Tod, so wie er es hier beschreibt, Paulus. Wer kennt das nicht? Paulus schreibt hier, der den Tod zunichte gemacht hat. Leute, das heißt doch, der Tod hat nicht das letzte Wort. Weil da einer kam, der die Not gesehen hat, dass mit dem Tod du den letzten Löffel abgibst. Er hat den Tod zunichte gemacht. Warum hat der Mensch Angst vor dem Tod? Wir alle haben von Natur aus Angst vor dem Tod. Wir wissen nur, wie wir ein bisschen damit umgehen. Wir machen Witze drüber, wir verdrängen, keine Ahnung. Wir geben vielleicht vor, keine Angst zu haben, aber manche pfeifen wie Kinder im Wald, um sich im Dunkeln Mut zu machen. Tod. Game over. Das war's. Die ganze Menschheit ist geknechtet durch die Furcht vorm Tod, weil er wird kommen. Sterberate hier im Raum 100%. Und wir haben gelernt, das zu verdrängen und sind dann überrascht, dass es doch uns eines Tages trifft. Der letzte Feind, der streckt jeden nieder. Und dieser Messias hat etwas getan. Er hat diesen letzten Feind besiegt. Denn gottlos zu sein, bedeutet auch vom Lebensgeber getrennt zu sein. Das ist die Not. Christus ist selbst als Mensch durch den Tod gegangen an dem Kreuz und hat ihm so die Macht genommen. Da müssen wir jetzt viel länger nachdenken, aber es ist ja Weihnachten, es ist ja nicht Ostern. Ich raff das zusammen. Was hat er noch getan? Was beinhaltet das Evangelium, die gute Nachricht noch? Das sind ja nur Ausschnitte, die ich euch hier weitergebe. Er schreibt in 2. Timotheus 1, Vers 10, ihr könnt es hier lesen, aber Leben hat er gegeben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht durch die gute Nachricht, durch das Evangelium. Anstelle von Tod schenkt dieser Messias Leben, das bis in Ewigkeit dauert. Das sind nicht meine Worte, das lesen wir hier, oder? Ob du es glaubst oder nicht, ist eine zweite Sache. Aber das ist zumindest das, was hier steht. Für den Tod kam etwas anderes. Er hat Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Der Messias, der da in der Krippe lag am Anfang. Und die Auferstehung dieses Retters ist ein gültiger Beweis, dass der Tod nicht das Ende ist. Das ist ja Ostern, Auferstehung. Auch die Auferstehung wird so beschrieben, dass sie historisch geschehen ist. Ihr könnt das nachlesen. Das sind Fakten. Es liegt an uns zu beweisen, dass das nur ein Märchen ist. Aber das muss uns gesagt werden, das können wir sonst nicht wissen. Und das Evangelium sagt uns genau das. Ich bin am Abschluss und möchte mit uns nochmal an die Frage vom Anfang gehen. Wenn das stimmt, was die Bibel sagt, dass niemand nach Gott fragt, warum stehe ich hier? Warum gibt es dennoch Gemeinde Gottes, wenn doch kein Mensch nach Gott fragt, wenn ihn keiner sucht? Wieso gibt es also dennoch Menschen, die glauben? Wieso? Wieso ist Kirche für Bruchsal KFB hier? Wieso rede ich gerade zu euch über Gott? Warum bin ich hier? Ich gebe euch die Antwort. Paulus gibt sie uns einen Vers vor, in Vers 9. Und den Vers müssen wir noch zusammen gucken. Gott, der uns errettet hat und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Gott rettet. Wie? Paulus schreibt dir durch einen heiligen Ruf. Diesen heiligen Ruf wirst du nicht verwechseln mit Worten von mir. Ich kann hier rufen, wie ich will, da passiert bei dir gar nichts. Es ist ein innerer Ruf, selbst wenn Gott diese Worte, die ihr jetzt hier hört, dazu verwenden sollte. Wenn du den Eindruck hast, das ist eine Botschaft, das Evangelium, gute Nachricht, das dir wirklich Hoffnung schenkt, das kann ich nicht machen. Das passiert in dir jetzt in diesem Moment oder das passiert eben nicht. Aber ich kann das nicht. Aber Gott sagt, er rettet durch einen heiligen Ruf. Das ist das eine. Und das zweite, er rettet nicht nach deinen Werken. Das heißt, dieser innere Ruf hat nichts mit dir und deinem bisherigen Leben und Verhalten zu tun. Also weder, ob du anständig warst, ob du nett warst, ob du sozial engagiert, ob du jemals in der Kirche warst oder heute zum ersten Mal, ob du in sämtlichen Beziehungen gescheitert bist oder ob du der beste Freund und Partner bist, den man sich denken kann, ob du gespendet hast oder nicht, wie sozial du warst oder wie unsozial und gemein du bist. Das ist nicht das Thema gewesen bei diesem heiligen Ruf. All das spielt hier keine Rolle. Das ist nicht die Begründung für Gott, dich zu rufen. Warum? Warum hat er dann dich berufen? Und das ist für mich etwas vom Besonderen in der Schrift. Einfach, weil er es wollte, weil du suchst nicht nach Gott. Weil er es wollte, bist du heute hier. Und du wirst merken, ob Gott dich innerlich anspricht. Gott orientiert sich bei diesem Vorsatz nicht an mir, an meiner Leistung, an meinem Charakter, an meinen Werken, sondern an sich selbst. Weil er es sich vorgenommen hat. Weil Gott es so will. Auch heute noch findet das, was Jesus damals vorbereitet hat, statt in der Lebensgeschichte von Menschen. Gott kommt aus Gnade, nicht weil ich es verdient habe. Aus Gnade, bis heute kommt er ins Leben von Menschen und nicht, die nicht nach ihm suchen, die nicht nach ihm fragen. Da muss Gott erst etwas tun. Es ist Gnade allein. Allein Gnade rettet uns bis heute. Denn wenn Gott nicht eingreift, gehen wir alle verloren. Aber er hat sich entschieden, einigen Gnade zu zeigen. Und deshalb gehen wir auch heute am Heiligabend euch einfach nochmal diese Worte des Evangeliums weiter. Das ist die Art und Weise, wie Gott heute Menschen ruft, durch das Evangelium. Ich gebe euch nichts anderes weiter, wie das, was hier drin steht. Schaut, wir wollen niemanden, das könnt ihr mir wirklich glauben, niemanden in die Arme einer Kirche bringen oder in die Arme von Menschen, sondern das Ziel des Evangeliums ist, dich in die Arme Gottes zu treiben, dass du sagst, Gott, kannst du auch mich retten? Ich habe es heute, kannst du auch mich retten? Er ist der Einzige, der retten kann. Das ist das, was Paulus sagt. Das wäre ein wirklich heiliger Abend, wenn du heute zu Hause oder noch auf deinem Heimweg oder jetzt gleich diese Frage stellst. Gott, kannst du mich retten? Denn diese Frage stellt eigentlich niemand von sich aus, weil keiner Gott sucht. Das heißt, unsere einzige Hoffnung ist, dass Gott uns aufsucht und redet, dass er auch heute noch trotzdem kommt und dich ruft, so wie er mich gerufen hat. Was ich bis heute auch noch nicht verstehe. Warum ich? Ich habe keine Ahnung. Lass mich das nochmal sagen. Wo liegt die Brücke von diesen 2000 Jahren, die jetzt vergangen sind? Was damals passiert zu meiner und deiner Gegenwart? Dieses Kind in der Krippe wird ja erwachsen. Und er hat als Mann gepredigt. Er war circa 30, 32 Jahre alt. Und da hat er über dieses Thema gesprochen, dass Gott etwas tun muss. In Johannes 6 könnt ihr das nachlesen. Nicht, dass er meint, ich erfinde hier was. Johannes 6, Vers 44. Da sagt dieser Jesus dann zu tausenden Menschen, niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und wenn der Vater auch dich heute Abend ziehen sollte, dann wirst du es merken, ganz bestimmt. Das ist ein besonderer, heiliger Ruf. Der ist besonders. Das wirst du merken. Hat mit meinen Worten nichts zu tun. Und das ist es, was Gott bis heute tut. Vielleicht heute Abend bei einigen, die hier sind. Ich weiß nicht, ob du überhaupt oder bei wem, aber Gott tut es. Du wirst es wissen. Das ist ja das Wichtige. Ich weiß es nicht. Du wirst es wissen. Ein heiliger Ruf. Und dann sagt Jesus in Johannes 6 denjenigen, die dann zu ihm kommen, Folgendes. Auch in Johannes 6. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht, was? Hinausstoßen. Das ist das, was dieser Messias sagt. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist das Evangelium. Die schlechte Nachricht ist, keiner fragt nach Gott. Die gute Nachricht ist, Gott fragt nach dir und geht dir nach. Und das nennt man Gnade. Das ist es, was ich und was andere und alle, die zu dieser Gemeinde gehört haben, erlebt haben. Und ich bekenne euch, auch Christen verstehen dieses Geheimnis nicht bis ins Letzte. Das ist nämlich menschlich nicht logisch, das ist nicht nachvollziehbar, was Gott hier tut. Christen stehen auch nur davor und staunen über die Gnade Gottes. Mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Wir brauchen jemanden, der stark genug ist, uns zu erretten, zu erlösen, der uns, ohne dass wir nach ihm fragen, einen neuen Geist schenkt, der wieder nach Gott fragt. Und das hat Gott gesagt, das wird er tun bei denen, die er rettet. Und hier haben wir den einen, von dem alles abhängt, von ihm, der als hilfloses Baby und in eine Krippe, als hilfloses Baby geboren wurde, in eine Krippe gelegt wurde, 30 Jahre später am Kreuz gestorben ist, nach 3 Tagen wieder auferstanden ist, zum Vater gegangen ist. Christ, der Retter, ist da, der uns errettet hat. Und so möchte ich das euch wirklich ans Herz legen, dem nachzugehen. Das könnte ein heiliger Abend für dich werden. So kommt Gott bis heute trotzdem, obwohl du vielleicht hier hingekommen bist und sagst, auch ein netter Gottesdienst am Heiligabend. Warum nicht? Und Gott kommt trotzdem. Obwohl sich der Zustand und die Haltung der Menschen bis heute ihm gegenüber überhaupt nicht geändert hat. Ich komme bei meiner Arbeit nicht ins Gespräch über den Glauben. Ich fange es auch gar nicht mehr an. Ich bin offen, aber es ist unmöglich. Keiner fragt nach Gott. Keiner. Aber Paulus schreibt, die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen in allen Nationen. Da gehören wir dazu. Und er kommt dabei nie mit Gewalt. Egal, was in der Kirchengeschichte passiert ist, Gott kommt nicht mit Gewalt, sondern er kommt so wie heute Abend durch die Verkündigung des Evangeliums, der guten Nachricht. Und Gott nimmt diese Linie weg und du hast wieder Zugang. In der Weihnachtsgeschichte hat Gott begonnen, die Trennlinie zu durchbrechen. Und die Hirten hat er es dann so gesagt, in Lukas 2, wir haben das vorhin gehört, ich möchte das nochmal lesen. Und der Engel sprach zu ihnen, zu den Hirten, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird, damals Israel gemeint. Und wie wir heute wissen, gilt das auch allen Nationen, weil es überall verkündigt wird, auch heute Abend hier. Denn dir ist heute in der Stadt Davids ein Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Du wirst wissen, ob Gott dich meint heute Abend. Du, kein anderer. Geh dem nach. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, uns auch unsere Situation erklärt hast, weil wir blind sind für deine Wirklichkeit. Wir wollen eigentlich nicht. Aber du erreichst dein Ziel. Und das ist vollendet am Kreuz, dass der Weg zu dir frei ist und du rufst Menschen mit einem heiligen Ruf. Keine Worte von mir können das. Aber du tust es und ich bete, dass es passiert. Ob hier in dieser Halle oder beim Livestream oder wo auch immer. Dass du das tust, was du dir vorgenommen hast. Allein die Gnade rettet. Danken wir dafür. Amen.